Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Wer wissen will, wie schlimm die Omikronwelle Deutschland in den nächsten Wochen treffen wird, der kommt an Professor Thorsten Lehr von der Uni des Saarlandes in Saarbrücken kaum vorbei. Denn seit bald 2 Jahren füttert der ein ausgefeiltes Computermodell einmal pro Woche mit den neuesten Daten und berechnet dann Prognosen, was in den nächsten Wochen zu erwarten sein wird. Über das neueste Update des Covid-Simulators habe ich heute Mittag mit Thorsten Lehr gesprochen und ihn als erstes gefragt, wie stark beeinflusst der Mangel an zuverlässigen Daten zum Infektionsgeschehen im Gefolge der Feiertage an Weihnachten und Neujahr die Genauigkeit der Corona-Prognosen für die nächsten Wochen?
Ja, also bei einem Auto würde ich sagen, dass wir uns gerade so auf einer Autobahn befinden, auf die wir aufgefahren sind und jetzt den Turbo auf dem Beschleunigungsstreifen zünden. Das heißt also, Omikron hat die Dominanz in Deutschland übernommen, dürfte jetzt deutschlandweit auch ungefähr 90% der Fälle verursachen und legt jetzt richtig los. Also wir sehen zwar noch lokale Unterschiede, das heißt, wir sehen so ein abnehmendes Gefälle der Omikron-Ausbreitung von Nordwesten nach Südwesten und von da nach Osten. Das heißt also, da liegt zwischen dem Nordwesten und dem Osten dürften in der Ausbreitung so 2 bis 4 Wochen liegen, die sich dann aber auch in den Fallzahlen niederschlagen.
Jetzt sind die aktuellen Infektionszahlen, die heute gemeldet wurden, rund 80.000 Neuinfektionen. Die 7-Tages-Inzidenz ist über 400 geklettert. Das ist ein Rekordwert. Was sagt denn der Blick in die IT-Glaskugel? Mit welcher Entwicklung der 7-Tages-Inzidenz und R-Werte müssen wir bis Ende Januar, also in den kommenden 2 Wochen, rechnen?
Also falls sich da in der Situation jetzt nicht viel ändert, dann wird sich der R-Wert gar nicht mehr so stark steigern und wird sich irgendwo auf Werte zwischen 1,2 und 1,5 einpegeln, lokal auch wieder leicht unterschiedlich. Die Inzidenz aber wird deutlich steigen, weil wir von einer sehr hohen Inzidenz sozusagen starten. Ich gehe davon aus, dass wir deutschlandweit Inzidenzen auch sehen werden wie unseren Nachbarländern, das heißt also so oben oder sogar über 2000. Und in der Stadt Bremen liegen ja die Inzidenzen auch bereits bei knapp 1400. Also das sind Situationen, die uns deutschlandweit dann auch noch erwarten werden.
Gibt es Hotspots, wo Sie jetzt schon sagen, da dürfte es besonders schlimm werden, was die Zahlen angeht?
Wir sehen sicherlich diesen Nord-Süd-West-Verlauf. Das heißt, im Norden haben wir diese Omikron-Wand schon. Ich glaube, dass in den nächsten 2 Wochen vor allem der Süden und Westen loslegen wird. Also Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland. Und der Osten mit Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, da dürfte es ein bisschen später einsetzen. Da denke ich, dass es eher gegen Ende Januar wirklich richtig stark losgehen wird. Ich denke, das werden wieder ganz neue Dimensionen sein, die wir da sehen werden. Also jenseits der 2000 sind sicherlich denkbar. Ich glaube aber, dass es dann auch wieder eine Art Entkopplung geben wird oder beziehungsweise, dass der Anstieg wieder sich abbremsen wird, weil die Leute sich wieder unterschiedlich verhalten werden, weil es doch Maßnahmen gibt, weil Leute in Quarantäne geben. Das wird das Geschehen sicherlich abbremsen. Zusätzlich kommen auch noch die PCR-Kapazitäten dazu, die an ihr Limit kommen. Also ich glaube, dass wir dann über 3000 wahrscheinlich nicht kommen werden, sondern dort wird interveniert werden und dann, glaube ich, wird die Zahl nicht weiter ansteigen, was aber trotzdem eine sehr hohe Zahl an Fallzahlen sein wird.
Die spannende Frage ist ja, was das für die Krankenhäuser bedeuten wird. Jetzt wissen wir aus Südafrika, Großbritannien und Dänemark, wo die Omikronwelle schon früher rübergeschwappt ist, dass da immer wieder von einer Entkopplung der Inzidenzzahlen von den Hospitalisierungsraten die Rede ist, weil die Omikron-Variante eben, so wie es ausschaut, seltener zu schweren Verläufen von Covid-19 führt. Haben Sie denn diese Befunde bereits bei der Modellierung berücksichtigt?
Ja, also diese relative Schwere von der Omikron-Variante im Vergleich zur Delta haben wir als eine anpassbare Variable in unser Modell eingebaut, sodass man das variieren kann. Aber dieser Grad der Entkopplung, der ist noch nicht ganz sicher und noch nicht ganz fix. Wir sehen in den USA beispielsweise auch eine deutlich geringere Entkopplung. Und wir sollten auch nicht vergessen, dass trotz dieser Entkopplung, die wir auch in Dänemark und England sehen, wir auch eine mildere Omikron-Infektion haben, die wahrscheinlich immer noch genauso schwere Verläufe hervorruft wie der Wildtyp, der vor einem Jahr geherrscht hat. Das heißt also, für Ungeimpfte stellt Omikron weiterhin eine Gefahr da und wir versuchen das in den Simulationen zu berücksichtigen, aber da ist natürlich noch eine große Unbekannte.
Das heißt aber, es gibt weiterhin eine starke Korrelation zwischen Infektionszahlen und Hospitalisierungsrate. Was sagen denn Ihre Modelle? Wo könnte und wo dürfte es in den nächsten Wochen besonders eng werden in Krankenhäusern und auf der Intensivstation?
Ja, also ich glaube, da kommen noch mehrere Faktoren dazu. Das ist zum einen, haben wir eine Ausgangssituation, die in den Krankenhäusern aktuell nicht ideal ist. Wir haben also durch die Delta-Welle immer noch eine hohe Belegung. Die über 3000 belegten Intensivbetten, die sinken zwar ab. Das dürfte sich aber irgendwann auch wieder ausbremsen. Und wir haben aber noch eine große Impflücke, auch bei den über 60-Jährigen und auch lokal ganz unterschiedliche Impfquoten und Intensivbelegung. Ich gehe nicht davon aus, dass wir deutschlandweit zu einer kritischen Situation im Gesundheitswesen schon kommen können, die auch verursacht ist eben durch Personalausfall. Aber mir macht vor allem der Osten größten Sorgen, weil wir hier natürlich noch schlechte Impfquoten haben und auch die Krankenhäuser durch die hohe Delta-Infektionswelle, die dort herrschte, wirklich noch stark beansprucht sind. Deswegen ist es, glaube ich, jetzt wichtig in der Zeit, wo die Zahlen vielleicht noch nicht so stark steigen, dass wir weiter uns impfen lassen und auch boostern, um wirklich der Infektion vorzukommen.
Okay, aber ich fasse nochmal zusammen. Sie sagten gerade deutschlandweit, rechnen Sie also jetzt nicht mehr mit einer kompletten Überlastung der Krankenhäuser und Intensivstationen, sondern nur regional?
Das können wir noch nicht ganz genau sagen. Das hängt wirklich von der Schwere ab. Ich glaube, wir haben in Deutschland einfach andere Situationen, als wir es auch in Dänemark und auch in England gesehen haben. Diese Situation eins zu eins übertragen, bleibt ganz, ganz schwer. Wenn wir teilweise jetzt Studiendaten aus den USA übertragen, dann könnte es, je nachdem, wie die Situation sich verändert, auch in Deutschland nochmal kritisch werden. Hinzu kommt eben auch noch der Personalausfall. Also da kommen jetzt viele Dinge zusammen, die die Situation verschärfen können. Es kann sein, dass es gut geht. Es kann aber auch sein, dass es nicht gut geht. Ich glaube, wir müssen hier sehr wachsam sein und relativ schnell dann reagieren, wenn wir hier wieder starke Anstiege sehen.
Kommen wir zum Schluss noch auf den Punkt zu sprechen, den Sie schon vorhin kurz erwähnt hatten, der wachsende Engpass bei den PCR-Testkapazitäten. Das führt jetzt dazu, dass vermehrt nur noch Menschen getestet werden, die zum Beispiel im kritischen Infrastrukturbereich arbeiten oder eben tatsächlich schon Covid-19-Symptome aufweisen. Das heißt aber auch, dass der Anteil schwerer Verläufe von Covid-19 tendenziell überschätzt wird, weil milde Verläufe ganz oft gar nicht mehr erfasst werden. Welche Auswirkungen hat das auf die Modelle und auf die Parameter, auf die Entscheidungsträger künftig schauen sollten?
Also diese Situation hatten wir vorher auch schon, immer dann, wenn natürlich die Pandemie wieder stark ausprägt, dann haben wir relativ hohe Testpositivraten, wie jetzt auch. Die haben jetzt allerdings ihr Allzeithoch bei über 20%. Und auch diese Testpositivrate über die Testanzahl, die sind in unser Modell schon eingebaut. Die nehmen sie auch Vorgänge im Krankenhaus, also sprich Hospitalisierungsrate und auch Schwere des Krankheitsverlaufs beeinflussen. Ich denke, wir müssen deshalb weiterhin auf die Krankenhäuser schauen, aber natürlich auch solche Faktoren mit berücksichtigen. Mir macht aber wirklich die große Sorge, dass eigentlich die Testkapazität im Peak der Omikron-Welle wahrscheinlich gar nicht mehr ausreichen dürfte, um diese hohen vorhin genannten Inzidenzen wirklich abzudecken. Und dass wir da wirklich so eine neue Datennebelwand auf uns aufziehen sehen, die sowohl den Modellierern als auch der Politik wirklich das Leben deutlich erschweren dürfte, weil wir auf die Inzidenzen dann gar nicht mehr so stark gucken können, weil die möglicherweise Kapazitätsgrenzen erreichen, aber die Krankenhäuser natürlich erst in der Zeit deutlich hinterherlegen. Also hier müssen wir uns darauf vorbereiten, dass wir hier auch wieder ein bisschen im Dunkeln stochern werden.
Letzte Frage. Wagen Sie eine Prognose, wann werden wir die Omikron-Welle größtenteils hinter uns haben?
Ja, ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, dass wir hier eigentlich im April, Mai wieder deutlich niedrigere Inzidenzen sehen werden und auch wieder zurück zur Normalität hoffentlich kommen können. Die Frage wird natürlich sein, was bis dahin sein wird. Zum einen ist der Vorteil, dass dann uns auch die Saisonalität wieder ein bisschen Rückenwind gibt und wieder unterstützt. Aber bis dahin dürfte auch möglicherweise ein Großteil der Bevölkerung wirklich von der Omikron-Welle heimgesucht worden sein und infiziert worden sein. Das dürfte helfen auf dem Weg zur Endemie. Wir müssen aber schauen, ob noch andere Varianten eben um die Ecke kommen. Und ja, ich glaube, wir müssen weiter schauen, dass wir uns impfen und auch boostern lassen. Das wird der einzige Weg sein, wie wir herauskommen und eben hoffen, dass keine neue Variante kommt, die vielleicht einen anderen Immunescape oder andere Bösartigkeiten noch auf Lager hat.
Sagt der Corona-Modellierer Thorsten Lehr von der Uni des Saarlandes, der das Projekt Covid-Simulator leitet.